ARD.
Und man darf auch mal wütend sein und die Tür hinter sich zuschlagen und denken, ihr könnt mich alle mal. Das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd.
Wenn das solche No-Brainer-Themen sind, warum ist dann jetzt noch nicht genug Geld dafür da?
Tja.
Kannst du dir leisten, dein Handy in Flugmodus zu schalten?
Könnte ich, aber...
Tinder oder Grindr?
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Oh, das tut richtig gut, diese Sätze endlich mal wieder zu sagen. Ich bin wieder da, zurück aus meiner Auszeit und voller Vorfreude darauf, dass wir uns hier ab jetzt wieder im gewohnten Rhythmus hören. Also alle zwei Wochen und nicht nur einmal im Monat. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Cold Mirror, Ali Neumann, an die Wolter-Zwillinge und Moritz Neumeier dafür, dass ihr mich hier in der Zwischenzeit vertreten habt. Das sind so herrliche Interviews geworden, ganz anders, als ich sie hätte führen können. Ich hoffe, dass wir euch als Community meine Auszeit damit gut überbrücken konnten und freue mich sehr, dass ihr jetzt wieder dabei seid. Als wir mit Deutschland 3000 angefangen haben, habe ich mir vorgenommen, immer wieder Politikerinnen und Politiker einzuladen, und zwar spezifisch die Jüngeren. Ich fand es spannend, sie am Anfang ihrer Karrieren zu hören und so quasi, ja, so ein Zeitdokument zu produzieren. Ein Interview, das man sich nochmal anhören kann, wenn sie eines Tages Parteivorsitzende, Ministerin oder sogar Kanzler sind, um zu gucken, ob und wie sie sich seitdem verändert haben. Der erste Politiker, der hier vor fast genau 5 Jahren zu Gast war, ist Kevin Kühnert. Im Sommer 2019 kannte ihn ganz Deutschland, weil er als Juso-Chef gegen die GroKo-Stimmung machte. Heute sitzt er selbst im Bundestag und ist zusätzlich Generalsekretär der SPD. Statt Parteirebell ist er jetzt also Parteipromoter. Er muss Entscheidungen mittragen, die er noch vor wenigen Jahren lautstark kritisiert hätte. Und mit Olaf Scholz einen Kanzler verteidigen, den er als Parteivorsitzenden noch verhindern wollte. Was ist also passiert? Hat Kevin die Ideale verraten, die ihn als Jugendlichen einst dazu bewegt haben, sich zu engagieren? Was haben Bundestag und Berufspolitik mit ihm gemacht? Das wollte ich herausfinden. Wir haben uns vergangenen Freitag getroffen, kurz vor Anpfiff des EM-Eröffnungsspiels. In unserem Gespräch ging es um die Kritik an der Ampelregierung und ihre miserablen Ergebnisse bei der Europawahl. Um die Frage, ob Deutschland in den letzten 5 Jahren nach links oder nach rechts gerückt ist. Aber auch um Volksmusik, Tinder und Kevins Kontostand. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Hier kommt eine gute Stunde mit Kevin Kühnert. Kevin, wie viele Sakkos hast du dir angeschafft seit unserem letzten Gespräch vor 5 Jahren?
Nicht viele. Weiß ich nicht, vielleicht 6 oder so.
Das da auch?
Das da auch, ja, ja, genau. Ja, ja, das ist, der Kapuzenpulli ist ein bisschen abgelöst worden tatsächlich. Ja. Aber so richtig doll finde ich das immer noch nicht mit den Sakkos.
Was sagt so ein Sakko oder Jackett aus? Wofür braucht es das heute?
Ich kann das gar nicht so gut beantworten. Also ich weiß, ich habe ein Empfinden, an welchen Stellen in unserer Gesellschaft das erwartet wird. Mhm. Und meistens komme ich dieser Erwartung dann auch nach. Ist ja okay, wir gehen alle Kompromisse ein im Alltag. Für mich braucht es das überhaupt nicht. Das finde ich so ein Status, oder ich weiß nicht, ob es ein Statussymbol ist, aber so eine Erwartung, die einfach im Raum steht, und stillschweigend hat sich die Mehrheit darauf geeinigt, dass wir das so erfüllen.
Bei unserem ersten Treffen vor 5 Jahren hatte Kevin tatsächlich einen Kapuzenpulli an. Heute trägt er ein schwarzes Sakko über einem dunklen T-Shirt. Und nicht nur seine Kleidung, auch die Atmosphäre ist eine andere. Damals saßen wir in so einem schrabbeligen Backstage-Raum von einem Filmstudio. Und ehrlich gesagt dachte ich bei der Vorbereitung auf heute die ganze Zeit, wir kennen uns ja schon, die Stimmung wird also bestimmt ähnlich locker wie damals. Aber dann musste ich hier eben in diesem Bundestagsgebäude erstmal meinen Ausweis zeigen, durch die Sicherheitsschleuse gehen und wurde anschließend in einen riesigen Konferenzraum gebracht. An diesem Tisch hier haben locker 20 Leute Platz und auf der anderen Seite sitzt, ein paar Stühle neben Kevin, sein Pressesprecher. Der verfolgt scheinbar mit einem Ohr das Interview und tippt zwischendurch immer wieder auf seinem Handy rum. Es fühlt sich alles offizieller, förmlicher an. Und ich denke mir jetzt gerade erst, ja, kein Wunder, Eva. Vor 3 Jahren, 2 Jahre nach dem ersten Deutschland 3000 Interview, wurde Kevin in den Bundestag gewählt. Damals war die SPD stärkste Partei mit 25,7%. Nach 16 Jahren CDU-Kanzlerschaft gab es erstmals wieder einen Kanzler von der SPD. Und Kevin war mit damals 32 Jahren Teil eines der jüngsten Bundestage, die wir je hatten. Und daran haben SPD und Grüne ja einen besonders hohen Anteil. Allerdings habe ich jetzt nochmal so drüber nachgedacht, diese ganzen vielen jungen Politikerinnen. Und ich finde irgendwie nicht, dass man jetzt so richtig einen durchschlagenden Unterschied merkt, oder?
Weiß ich nicht. Es kommt, glaube ich, darauf an, welche Erwartungen man vorher gehabt hat. Also wenn jetzt gedacht wurde, so die junge Revolte zieht hier durch den Bundestag durch, nee, so ist der Betrieb hier nicht gemacht. Und nur weil man jung ist, sind wir auch noch lange ja nicht alle vom selben Schlag. Also es gibt junge, ganz aktivistische, fordernde Leute und jüngere Leute, die sehr konservativ in ihrem ganzen Auftreten sind, ist ja auch soweit normal. Ich finde aber schon, man merkt es, wenn man so in die Gesellschaftspolitik reinguckt, die der Bundestag macht. Wir haben jetzt bestimmt nicht alles richtig gemacht in den letzten 2,5 Jahren, aber ich finde, was so Liberalisierung in der Gesellschaft angeht, nicht nur das Cannabis-Gesetz, auch Fragen von Blutspendeverbot für Homosexuelle, was aufgehoben wurde, Selbstbestimmungsrecht, was gemacht wurde, Staatsangehörigkeitsrecht in der Einwanderungsgesellschaft, da sind echt Sachen drin, die so mit einem konservativen, alten Bundestag lange nicht gingen.
Mhm. Hat man damals gemerkt, dass viele neue, junge MDBs auch bedeutet, viele Greenhorns, die sich erstmal in diesen Bundestag einfinden müssen?
Ja.
Woran hat man das gemerkt? Und ist dabei vielleicht auch was auf der Strecke geblieben?
Also wir jungen Abgeordneten, heißt alle, die zum Zeitpunkt der Wahl unter 35 waren, haben so eine gemeinsame Chatgruppe. Mhm. Und die war ganz am Anfang besonders wichtig, weil da regelmäßig so Nachrichten drin waren wie, ich habe mich verlaufen, könnt ihr mir sagen, wie ich hier wieder wegkomme? Also da viele praktische Fragen einfach. Und klar, viele, die hatten noch nicht mal Kommunalpolitik-Erfahrung. Sie saßen noch nicht mal im Kreistag oder so, sondern es ist wirklich ihr erstes Parlament gewesen. Und dann ist einfach vieles neu und da haben wir uns sehr viel Halt gegeben, auch gegenseitig beim Ankommen. Viele haben das erste Mal in ihrem Leben Personalverantwortung hier, haben ein Büro mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie führen sollen. Und das ist schon erheblich. Und ich glaube, ja, deswegen sind wir auch am Anfang erstmal ein bisschen mit uns selber beschäftigt gewesen, was normal ist, wenn man in so eine krasse neue Welt eintaucht.
Aber auch in krassen Zeiten, ne? Es war noch voll Corona, der Angriff auf die Ukraine war nicht mehr weit weg. Also da wurdet ihr dann ziemlich schnell von der Realität eingeholt. Eine Sache, finde ich, die schon auffällt, ist, dass viele junge Politikerinnen und Politiker direkt in sehr verantwortungsvolle Positionen gekommen sind. Ricarda Lang mit Ende 20 wurde Vorsitzende der Grünen, du mit 32 Generalsekretär der SPD. Und das ist aber, glaube ich, ein Job, unter dem sich viele gar nicht so richtig was vorstellen können. Wie erklärst du dem einem Laien, einer Laien?
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir im Politikgeschäft kennen den Begriff, aber für Außenstehende, die denken erstmal an Bundeswehr, ob man irgendeinen militärischen Rang hat, Generalsekretär. Ja. Nein, hat damit nichts zu tun. Ich erkläre das immer so, das ist ein Geschäftsführer im Prinzip. Also ich bin der Geschäftsführer, der politische Geschäftsführer der SPD. Ich leite die Parteizentrale. Aber nicht in dem Sinne, dass ich da die Lohnabrechnung mache oder so, sondern ich bin dafür zuständig, die politischen Beschlüsse des Vorstands der SPD und das, was unsere Gremien wollen, in Handeln der Parteizentrale zu übersetzen. Also ich muss aus den Beschlüssen politische Kampagnen machen, ich muss mit unseren Mitgliedern kommunizieren, ich muss unsere Darstellung im Netz, in den sozialen Medien organisieren. Das ist im Prinzip meine Aufgabe, so eine Dolmetscherfunktion zwischen Politik und Verwaltung meiner Partei.
Das ist wirklich ein krasser Unterschied zu Kevins Aufgaben, als er noch Chef der Jusos war, also der Jugendorganisation der SPD. Die war unter seiner Leitung fast so eine Art Opposition innerhalb der eigenen Partei und rebellierte gegen vieles, was die älteren Genossinnen und Genossen vorhatten. Zum Beispiel organisierte Kevin rund um die Bundestagswahl 2017 eine Kampagne gegen eine Neuauflage der Großen Koalition aus SPD und Union.
Wir machen uns klein in der Art und Weise, wie wir mit uns umspringen lassen. Die Art und Weise, wie da unsere Projekte nicht umgesetzt werden. Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
Nichts an Opposition ist romantisch. Und ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Und das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir, die wir hier in 5, 10, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
Die Kampagne scheiterte. Die GroKo regierte nochmal 4 Jahre. Aber Kevin zählte durch seine engagierten Reden und unzählige Talkshow-Auftritte nun zu den bekanntesten Politikern des Landes. Bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitz 2019 unterstützte er mit den Jusos das Duo Saskia Esken und Norbert Walter Borjans und verhinderte so, dass Olaf Scholz das Amt bekam. Der Mann, mit dem er heute eng zusammenarbeiten muss.
Und jetzt bist du der, der die ganze Partei zusammenhalten muss. Wie machst du es denn, dass es diesmal nicht wieder so eine Gegnerschaft mit den Jusos gibt?
Indem ich es mal anders erlebt habe und weiß, wie schlimm es war, als es anders war in der SPD. Also ich habe ein hohes Interesse und eine hohe Motivation, dass wir besser miteinander umgehen. Besser heißt ja nicht, dass man keine Konflikte hat, die gehören zur Politik dazu, aber dass man die nicht persönlich austrägt, sondern in der Sache respektvoll, mit klaren Spielregeln für alle. Ich kenne glücklicherweise auch bei den Jusos ja die meisten derjenigen, die dort heute aktiv sind, immer noch sehr gut. Ist jetzt ein bisschen über 3 Jahre her, dass ich da als Vorsitzender aufgehört habe. Und Philipp Thürmer zum Beispiel, der aktuelle Juso-Vorsitzende, war damals auch schon in meinem Juso-Bundesvorstand, den ich geführt habe. Also wir kennen uns und sind auch im engen Austausch. Und das heißt nicht, dass wir dann immer einer Meinung sein müssen, aber wir können uns anrufen, wir können uns eine ehrliche Meinung sagen. Und ehrlich gesagt, das ist nicht immer so gewesen, als ich Juso-Vorsitzender gewesen bin, dass sich alle in der SPD ehrlich, offen und vor allem intern die Meinung gesagt haben.
Mit wem streitest du denn häufiger? Mit Philipp Thürmer oder mit Olaf Scholz?
Schon eher mit Olaf Scholz. Wobei, also streiten, diskutieren ist einfach das, worum es geht. Ne? Mit Olaf Scholz, ich habe das große Privileg, sehr viel in Runden, auch in kleinen Runden mit ihm zu sitzen. Das bringt das Amt mit sich und das ist auch eine große Verantwortung, weil man ja einfach immer denkt, meine Güte, das ist, also auch wenn ich ihn jetzt gut kenne, aber das ist der Bundeskanzler in Deutschland, der hat einen Arsch voll Arbeit die ganze Zeit und ich nehme jetzt einen Teil dieser Zeit und dann will ich auch verantwortungsvoll damit umgehen und nicht mit ihm irgendwie über Fußball reden, sondern dann auch sinnvolle Sachen austauschen und ja, dann muss man sich auch überwinden und motivieren, auch da, wo man was anders sieht, zu widersprechen. Das kennen wir ja alle, ne? Das ist dann auch manchmal, er ist jetzt nicht mein Vorgesetzter, aber einfach ja doch ein sehr hohes Tier und sich dann immer wieder zu sagen, nee, wenn du findest, der macht da was falsch oder hat eine falsche Einschätzung, dann ist es jetzt dein Job hier auch zu sagen, du, ich glaube, das muss anders gehen und dann reden wir drüber. Das kann man mit ihm auch super entspannt machen.
Gibt's was du gerne vorher gewusst hättest über dieses Amt, was aber erst rausgekommen ist, als du es schon hattest?
Nee, eigentlich, ich habe es mir nicht groß anders vorgestellt. Ich habe mir keine Illusion gemacht. Das ist, glaube ich, eines der intensivsten Ämter, was man so im politischen Betrieb haben kann, weil man so der Ausputzer für alles eigentlich ist. Also wenn man nicht weiß, an wen man sich mit irgendeinem politischen Problem wenden soll, dann trifft es den Generalsekretär am Ende. Das ist so der Staubsauger, der muss alles wegsaugen am Ende. Und daher, ja, ich bin viel unterwegs, also viel reisend, weil ich ja einfach auch für eine Partei, die deutschlandweit fast 400.000 Mitglieder hat, Verantwortung habe. Und das kann man nicht nur aus der Parteizentrale machen. Also um die zu verstehen, auch ihre Unterschiedlichkeit und wie sie Politik wahrnehmen und was sie von uns wollen, muss man unterwegs sein. Und so bin ich wahrscheinlich ein knappes Drittel des Jahres, das ist dann doch mehr, als ich gedacht hätte, unterwegs, mache vor Ort Veranstaltungen, Empfänge, Diskussionsrunden. Und würde daher allen, die das auch mal machen wollen, den Job sagen, wenn ihr nicht reisen wollt und neue Menschen auch nicht so gerne kennenlernen wollt, dann lasst es lieber sein.
Ich komme nochmal zurück zu Philipp Thürmer. Thürmer hat ja zum Beispiel eure Europawahlkampagne ziemlich scharf kritisiert. Das ist eine deiner Kernaufgaben gewesen, auch die größte Kampagne, glaube ich, die du bisher in der Rolle organisiert hast. Und die meisten, die uns jetzt zuhören, die haben wahrscheinlich diese riesigen Plakate wahrgenommen, wo man Katharina Barley und Olaf Scholz vor rotem Hintergrund drauf sah. Und besonders erfolgreich war das jetzt ja nicht. Die SPD hat gerade mal 13,9% geholt. Das schlechteste Ergebnis ever bei einer bundesweiten Wahl. Was habt ihr falsch gemacht?
Da habe ich noch nicht alle Antworten drauf. Aber es gibt Gründe, auf jeden Fall. Also man holt nicht 13,9%, weil das Wetter schlecht gewesen ist. Das ist nicht plausibel. Man holt aber auch nicht 13,9%, weil der Kopf von Olaf Scholz auf dem Plakat ein Stück zu weit nach rechts gerückt gewesen ist. Das ist es. Das hat Philipp auch nicht gemeint, sondern
er hat gesagt, ihr hättet gar nicht mit Scholz plakatieren können, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube, er hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er gesagt, es hat sich offensichtlich nicht bezahlt gemacht. Mhm. Und das kann man jetzt erstmal so sehen. Ich finde es trotzdem richtig, dass wir es gemacht haben, weil ich habe mir ja als Kampagnenmanager vorher die Forschung angeguckt. Man guckt ja, wie blicken Wählerinnen und Wähler auf so eine Europawahl. Nicht auf die konkrete, sondern allgemein. Und die Forschung ist da leider, muss man sagen, ganz klar. Eine Europawahl ist für die meisten Wählerinnen und Wähler nicht in erster Linie eine Europawahl, bei der sie sich fragen, was passiert denn in Brüssel und Straßburg und wie finde ich das so? Sondern die meisten sagen, aha, es steht eine bundesweite Wahl an, dann gucke ich doch mal, was mein Bundeskanzler und seine Koalition und die Parteien so machen. Und wenn ich das gut finde, wähle ich die. Und wenn ich gerade nicht so eine dolle Meinung von denen habe, dann kriegen die mal einen Denkzettel von mir. Die Forschung nennt das nationale Nebenwahl. Und dessen waren wir uns von Anfang an bewusst. Ich wusste also, wenn wir da zur Wahl stehen, haben die Leute eh Olaf Scholz vor Augen. Denn er ist für die meisten Deutschen der prominenteste Sozialdemokrat im Land. Also denken sie eh an ihn. Mache ich ihn nicht aufs Plakat, denken sie trotzdem an ihn. Im Zweifel stellen sie mir noch die Frage, ob er mir peinlich ist, dass ich ihn nicht plakatiere, ob ich ihn verstecken will, ob er uns unangenehm ist. Also haben wir gesagt, komm, er muss mit drauf, weil er ist die Spitze unserer Aufstellung und er wollte das auch. Er wollte sich diesem Wahlkampf stellen. Er war auch ganz viel bei den Veranstaltungen mit vor Ort. Also er hat sich auch gar nicht zurückgezogen. Aber ja, das Ergebnis ist, wie es ist. Und besonders bedrückt mich, dass ich danach halt gesehen habe, wenn die Leute gefragt wurden, was waren für euch die wichtigsten Themen bei dieser Wahl, für eure Entscheidung? Dann war auf 1 Frieden sichern in Europa und auf 2 soziale Gerechtigkeit. 2 Themen, die wir auch identifiziert hatten. Die haben wir in den Mittelpunkt unserer Kampagne gestellt. Aber wenn man dann 13,9% bekommt, dann muss man wohl mal für sich festhalten, die haben uns nicht identifiziert mit diesen Themen, obwohl sie ihnen wichtig waren. Und das wird mich jetzt noch eine Weile beschäftigen.
Was war für dich die größte Überraschung an dem Wahlabend, als du dir die Ergebnisse angeguckt hast?
Gar nicht so viel, weil leider hat sich dieser ganze Wahlkampf ja schon dadurch ausgezeichnet, es bewegte sich gar nichts in den Umfragen. Mhm. Es war einfach über Wochen hinweg. Man hat sich auch manchmal, ne, also man, egal wie schlecht das Ergebnis am Ende war, man steckt viel Arbeit auch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Parteizentrale rein und sitzt dann schon manchmal frustriert da und denkt sich, ob wir jetzt 1 Million mehr oder weniger ausgeben, ob wir jetzt irgendwo einen Marktplatz voll machen, einen tollen TV-Spot machen, ist, hat ja anscheinend gar keine Auswirkung. Es bleibt alles genauso, wie es ist. Und so war es ja für die meisten Parteien. Was ich auffällig fand am Wahlabend, wenn man so die Nachwahlbefragung, die genaueren Zahlen gesehen hat, ist, wie krass breit jüngere Menschen in ihrem Wahlverhalten mittlerweile gestreut sind, also wie viele Stimmen Parteien bekommen, die im Deutschen Bundestag zum Beispiel gar nicht vertreten sind, Volt, Tierschutzpartei und wie sie nicht alle heißen. Das finde ich, das interessiert mich, weil ich mir noch nicht sicher bin, ist das eine altersspezifische Sache, die dann später sich rauswächst sozusagen, oder ist das ein Hinweis auf ein grundsätzlich verändertes Wahlverhalten in Deutschland?
Was für dich als Generalsekretär einer Volkspartei bedeuten würde, vielleicht gibt es dann mittelfristig gar keine Volksparteien mehr, weil alles so ein bisschen weiter zersplittert, oder?
Ja, also klar, als SPD-Generalsekretär ist das eine wichtige Frage. Ne? Je mehr die Leute auf Kleinstparteien streuen, desto weniger bleibt sozusagen für die Großen. Aber ich frage mich natürlich auch, wie wollen wir in unserer parlamentarischen Demokratie Kompromisse organisieren? Und es gibt ja Nachbarländer, in denen wir sehen können, was passiert, wenn 15, 20 Parteien im Parlament sitzen. Man muss nur zu unseren westlichen Nachbarn in die Niederlande schauen. Die haben keine wirkliche Prozenthürde. Da ist das Parlament super bunt und gespalten. Und ich würde jetzt mal sagen, es macht es jetzt nicht leichter, Regierungen zu bilden, Kompromisse zu finden. Und ich mache mir schon so ein bisschen Sorgen, ob wir, also die Gesellschaft wird vielfältiger und klar, daraus entsteht dann auch der Wunsch für meine Merkmale, die ich so mitbringe, die Region, aus der ich komme, die Berufsgruppe, die ich vertrete, eine eigene politische Vertretung zu haben, so Single-Issue-Sachen. Aber werden unsere Kompromisse wirklich besser, wenn 20 Single-Issue-Gruppen zusammen in einem Parlament sitzen und dann irgendwann vor der Frage stehen, wie soll aus all dem jetzt ein faires Klimaschutzgesetz gemacht werden, eine Mobilitätswende, ein gerechter Arbeitsmarkt. Das treibt mich echt um, weil ich glaube, das beobachten wir ja auch alle in unserem Alltag, ne? Diese Tendenz, dass man sich von Großorganisationen lieber fernhält, ob die Kirchen heißen, Gewerkschaften, Parteien, und dass man lieber so in eine kleine Bürgerinitiative reingeht oder so eine Mikroorganisation, die eine kleine Kampagne macht. Respekt für die Leute, die das machen, aber ich glaube, so alleine wird es nicht funktionieren können.
Im Nachgang oder mit Blick auf die Ergebnisse dieser Wahl gab es ja auch großes Entsetzen über das, was die Rechtspopulisten alles eingesammelt haben, in vielen Teilen von Europa, auch in Deutschland. Und einerseits waren die Leute entsetzt, wie hoch die Ergebnisse für die AfD waren. Andere haben aber gesagt, vielleicht wären die noch viel höher ausgefallen, wenn nicht diese ganzen Skandale gewesen wären von Spionagevorwürfen, diese aufgedeckten Geheimtreffen schon im Januar und die Demos und dem Ausschluss auch der AfD aus der rechten Fraktion im Europaparlament. Was glaubst du denn? Waren die sehr hoch oder waren sie niedriger, als sie vielleicht noch im Januar gewesen wären?
Sie waren niedriger, als sie sonst gewesen wären. Die Zahlen sind ja in den Umfragen eindeutig. Die AfD ist dem Sommer 2023 in keiner Umfrage mehr unter 20% gewesen, teilweise 23, 24. Und ab Januar, ab den Berichten über das Potsdam-Treffen und den großen Demokratiedemos, die danach gekommen sind, ging es runter. Das heißt, die 15,9, die sie jetzt geholt haben bei der Wahl, sind mal locker 7-8% unter dem Höchststand, den sie in Umfragen hatten. Und jetzt ist es eine Frage der Betrachtung. Ist das Grund zur Freude, dass man sie mit guter journalistischer Recherchearbeit und einer wachen Zivilgesellschaft, die beginnt sich zu wehren, runtergekriegt hat? Oder ist es nicht eher traurig zu sagen, obwohl all das passiert ist, obwohl es das Potsdam-Treffen gab, obwohl der Spitzenkandidat offensichtlich aus China bestochen wird und der zweite auf der Liste aus Russland, obwohl die selber ihre eigenen Leute dann irgendwie aus dem Rennen genommen haben, trotz alledem wählen 15,9% diese Partei. Denn also ich habe eine klare Vorstellung, was der SPD widerfahren wäre bei dieser Wahl, wenn unsere Spitzenkandidatin Berichte an den Hacken gehabt hätte, sie kriegt irgendwie Kohle aus irgendeinem Autokratenstaat, dann wären wir nicht bei 13,9, sondern wahrscheinlich bei 3% am Ende gewesen. Und insofern müssen wir festhalten, die jetzt AfD gewählt haben, sind wohl zu einem sehr großen Teil extrem überzeugt von ihrer Wahlentscheidung.
Was hast du in den vergangenen 5 Jahren gelernt über den Umgang mit so extrem überzeugten rechtspopulistischen Wählern und Wählerinnen und auch den Politikern, die sie wählen?
Dass wir, also wenn ich auf die Wählerinnen und Wähler gucke, das tut mir richtig weh, muss ich sagen, vor Ort. Also ich bin, wie gesagt, viel unterwegs, auch ganz viel im Osten, und die Leute offenbaren sich ja dann auch relativ schnell, was ich auch gut finde, dass wir auch wissen, mit wem wir es sozusagen zu tun haben und auch nicht hinter vorgehaltener Hand sprechen müssen. Und es ist auch gut, dass überhaupt noch ein Gespräch möglich ist. Aber ich merke in diesen Gesprächen, unsere Informationswelten sind überhaupt nicht mehr die gleichen. Also der Versuch eines jeden guten politischen Gesprächs müsste ja eigentlich sein, zu sagen, wir haben eine Faktenbasis, die teilen wir miteinander und jetzt diskutieren wir darüber, welche Schlüsse wir unterschiedlich vielleicht auch daraus ziehen. Aber wir kommen gar nicht auf die gemeinsame Faktenbasis. Ich finde mich ganz oft in Gesprächen wieder, in denen ich am laufenden Band Falschbehauptungen entgegenwirken muss und immer mich Fragen stellen höre wie, woher haben Sie das? Wo haben Sie sowas gehört? Also da stehen Leute vor mir, gerade auch Ältere, den kaufe ich ab, dass sie ganz schlimme Angst haben vor Entwicklungen in der Gesellschaft und vor Bedrohungen ihres Lebens. Aber wenn ich sie dann reden höre, dann merke ich, dass die sind Opfer von Scharlatanen, die ihnen einreden wollen. Man kann nicht mehr vor die Tür treten, man kann keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Die Welt ist ein verkommener Ort und so sind die dann auch drauf. Und das finde ich, das deprimiert mich, ich kann das wirklich nicht anders sagen.
Würdest du denn sagen, also ist unser Land in diesen letzten 5 Jahren, auf die ich mich hier heute gerne beziehen will, nach rechts gerückt oder nach links?
Na, nach links ist es nicht gerückt, würde ich mal sagen. Jetzt muss man immer über die Begriffe sprechen. Ich glaube, in dem, was man klassisch historisch als links bezeichnen würde, das, was wir hier immer gerne die materiellen Fragen nennen, Einkommen, öffentliche Daseinsfürsorge, also wie funktioniert der Staat? Hat der Staat eine starke Funktion für unser Zusammenleben? Soll er Mindeststandards schaffen? Soll er das öffentliche Leben gut organisieren? Oder ist das die Aufgabe im privaten Raum? Muss da jeder selber für sorgen? Gibt es ein starkes Gesundheitssystem oder muss halt jeder gucken, wo er am Ende bleibt? In diesen Fragen ticken die Deutschen, fast egal, was sie wählen, eigentlich ziemlich links. Die meisten sind für mehr Verteilungsgerechtigkeit, was Vermögen angeht, finden, dass vieles hier zu ungleich verteilt ist, dass es unfair ist, wie wenig Leute auf Millionen- und Milliardenerbschaften zahlen müssen, im Gegensatz zu dem, was sie auf ihr monatliches Gehalt so an Steuern bezahlen müssen. Könnte man jetzt sagen, das sind ziemlich klassisch linke Themen. Die Mehrheit freut sich, wenn ein günstiges ÖPNV-Ticket eingeführt wird und so. Da würde ich sagen, ist Deutschland links, auch wenn die Leute das vielleicht selber gar nicht so bezeichnen würden. Bei dem, was mit der Zeit auch häufig als links betrachtet wurde, also gesellschaftliche Liberalisierung, Öffnung, Gleichberechtigungskämpfe, da haben wir Rückschritte erlitten in den letzten Jahren. Das muss man klar sagen. Also Kampf um Geschlechtergerechtigkeit. Ich werfe jetzt nur die Stichworte ein. Gendern, ja, das ist ja, kann man ja eine ganze Familienfeier mitsprengen, wenn man nur dieses Wort mit reinwirft. Das ist in der Defensive, weil das gezielt verhetzt wird von rechts außen. Sind bestimmt auch Fehler darin gemacht worden, wie wir, sage ich jetzt einfach mal, vom linken politischen Spektrum das eingebracht haben in die Debatte, wie wir das argumentiert haben, wie wir über Menschen gesprochen haben, die nicht so leben wie wir, die nicht so reden wie wir. Also da muss mein politisches Lager drum kämpfen, wieder mehr Deutungshoheit im Prinzip zu entwickeln, als es im Moment der Fall ist.
Ich finde es voll interessant, dass so von dir zu hören, wie du das verortest, weil ich auch gerade in den letzten Wochen viel in Sachsen, Brandenburg und Thüringen unterwegs war, schon im Vorfeld der Landtagswahlen, die da im September anstehen. Und da hat mich ein Gespräch nicht losgelassen. Es war mit so einem, ich sage jetzt mal so, mittelalten Sachsen, der nicht in irgendeiner Partei Mitglied war, aber politisch engagiert und eindeutig konservativ. Und der sagte dann irgendwann so am Rande dieser Dreharbeiten zu mir: Ja, Frau Schulz, wissen Sie, wir haben bei uns so einen Spruch: Das Land braucht den Rechtsruck, damit es wieder in der Mitte ankommt. Und der würde, glaube ich, jetzt gerade hier vor dir sitzen und sagen: Nee, du bist doch schuld, dass es komplett nach links gerückt ist, wegen all der Sachen, die du eben am Anfang unseres Gesprächs aufgezählt hast. Der kam dann auch mit Cannabis-Legalisierung, dem Werbeverbot für Abtreibung, der Blutspende und, und. Das sieht dieser Mann und sagt: Das Land ist nach links gerückt. Während du sagst: Nee, wir sind hier zum Teil vielleicht irgendwie in der rechten Gefahr oder linke Bestrebungen wurden eher eingegrenzt. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich da nochmal gemerkt habe, wie unterschiedlich man auf ein und dieselbe Entwicklung in Deutschland schauen kann.
Das stimmt. Ich nehme das auch ernst, wenn das irgendwie von Leuten seriös und ohne Schaum vom Mund vorgetragen wird. Aber ich widerspreche trotzdem, weil ich finde, dass die meisten dieser Themen, die man so im gesellschaftspolitischen oder wie auch immer man es nennen will, Raum sich bewegen, die nehmen ja keinem was weg. Ich finde das einen ganz wichtigen Satz, der ist so geprägt worden, als die Ehe für alle eingeführt wurde. Das war der wichtigste Satz, zu sagen: Niemandem wird etwas weggenommen. Wenn ihr etwas dagegen habt, warum eigentlich? Es betrifft euch nicht, ihr müsst auch nicht jemanden vom gleichen Geschlecht heiraten. Freut euch doch einfach, dass andere Leute jetzt mehr Glück haben, als sie es bis eben gerade noch hatten. Und so ist es ja für die meisten Themen rund um gesellschaftliche Öffnung, dass es darum geht, Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind oder die Diskriminierung erfahren, dagegen anzuarbeiten. Und mir begegnet auch oft, dass ich Leuten zuhöre und wenn ich denen zuhöre, so denke: Du glaubst anscheinend, dass mein Arbeitsalltag vor allem darin besteht, dass ich mich um Cannabis-Gesetze, um Gebote und anderes mehr kümmere. Ich kann nicht nur für mich, sondern für fast alle meine Kolleginnen und Kollegen hier sprechen. Das macht einen Mikroteil unseres Alltags aus. Es gibt auch Leute in SPD und Grünen, die sich gar nicht um diese Themen kümmern. Aber es gibt halt Leute, die haben ein Interesse daran, dass Menschen denken, die in Berlin reden den ganzen Tag nur über Gendern, über das Verbot der Currywurst und über geänderte Geschlechtseinträge im Personenstandsregister, weil sie den Leuten Glauben machen wollen: Abgehobene Politikkaste in Berlin, keine Bodenhaftung, keine Ahnung vom echten Leben, aber irgendwelche philosophischen Metadiskussionen führen wollen. Und dem kann ich widersprechen, aber am Ende braucht es auch ein bisschen kritischen Geist von Leuten, die sagen: stimmt das denn wirklich, was mir aufgetragen wird? Mhm. Glaube ich denn alles, was mir in einem YouTube-Video von irgendeinem schreienden AfDler erzählt wird, oder gucke ich vielleicht doch nochmal selber nach und gleiche das mit der Wirklichkeit ab?
Das heißt aber, du vermisst diesen kritischen Geist bei ziemlich vielen Leuten wahrscheinlich, und ich frage mich auch, du hast gerade gesagt, man kann sich doch einfach freuen für die Leute, die jetzt was dürfen, was sie vorher nicht durften. Warum können sich viele Menschen, die das kritisieren, nicht einfach freuen für die anderen? Wie erklärst du dir das?
Weil wir in einem Aufmerksamkeitswettbewerb sind in unserer Gesellschaft. Ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf. Mhm. Wir werden vielfältiger, es wird immer schwieriger, jeder von uns ist mit tausenden Werbebotschaften jeden Tag konfrontiert. Identitäten unterschiedlichster Art spielen eine ganz große Rolle. Es geht auf dem Schulhof los und geht durch unser ganzes Leben hindurch, und viele von uns ringen darum, gesehen zu werden in ihrer Position, auch mit ihren Problemen und Herausforderungen, wollen Anerkennung haben, ein ganz menschlicher Trieb, den wir auch in uns haben. Und die Aufmerksamkeit, gerade auch politisch, ist zum Teil nicht gut verteilt, nicht gerecht verteilt. Und da haben die Leute auch einen Punkt. Worüber wird gesprochen politisch? Und wer spricht eigentlich? Als jemand, der so viel letztes Jahr wie kein anderer in Talkshows gesessen hat, ein zweifelhafter Titel, aber so ist das nun mal.
Das stimmt. Für das Jahr 2023 hält Kevin den Titel als häufigster Talkshow-Gast im deutschen Fernsehen. Eine Auswertung vom Medienbranchenportal Media hat ergeben, dass er insgesamt 18 Mal bei Lanz, Illner und Co. eingeladen war. Auf Platz 2 folgt Weltjournalist Robin Alexander, und den dritten Platz teilen sich CDU-Politiker Jens Spahn und der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Das meistdiskutierte Thema war übrigens mit weitem Abstand der Ukraine-Krieg. Darauf folgten Klima- und Energiepolitik und Flüchtlings- und Asylpolitik.
Muss man sich doch jeden Tag nur angucken. In Talkshows sitzen Leute, die einfach eine Gesellschaft repräsentieren, die nicht, oder präsentieren, die nicht repräsentativ ist für die Leute draußen. Da sitzen in der Regel Menschen, die besser verdienend sind, deren Altersvorsorge nicht aus der gesetzlichen Rente später bestehen wird, sondern aus anderen Ansprüchen und so weiter. Und dann diskutieren die da eine Stunde am Abend darüber, ob jetzt das Renteneintrittsalter auf 70 erhöht werden sollte und ob wir hier irgendwie in überbordendem Wohlstand leben. Und das gucken Leute zu Hause, die Ende 50 sind, seit 40 Jahren arbeiten und sich darauf freuen, dass da ganz hinten am Horizont so langsam die Rente aufkommt. Na, was denken die wohl darüber, wie wir hier so sind in Berlin und wie nah wir an ihrem Leben sind? Und was denken die erst recht, wenn sie dann am nächsten Tag in der Nachrichtensendung sehen, dass der Bundestag gerade das Cannabis-Gesetz beschlossen hat? Bis eben haben die sich gar nicht dafür interessiert, ob ihr Nachbar kifft oder nicht. Es ist ihnen auch völlig egal. Aber sie haben den Eindruck, für alles haben die Zeit in Berlin. Um jeden Pups kümmern die sich, nur nicht um die Frage, wie ich mein bisschen Gerechtigkeit bekommen kann, was mir zusteht nach all dem, was ich mein Leben lang gemacht habe. Und ob das jetzt genau stimmt oder nicht und ob ich denen jetzt alle Gesetze vorlesen kann, die wir diese Wahlperiode erlassen haben, und ihnen nachweisen kann, wie viel wir für ihre Einkommensgruppen getan haben, es ändert erstmal nichts an dem Gefühl. Und damit müssen wir uns schon auseinandersetzen.
Mhm. Mir fallen auch gerade gleich allein bei den Beispielen, die du nennst, so viele Gruppen ein, die im Grunde von solchen Mechanismen ja gegeneinander ausgespielt werden. Ne? Die Rentner gegen die Jungen, die noch einzahlen. Ja. Der Nachbar, der nicht kifft, gegen den, der kifft.
Stadt oder, gegen Land.
Genau, Stadt gegen Land, oder auch Bürgergeldempfänger gegen Menschen, die zu uns kommen als Geflüchtete.
Ja.
So, ne? Und da, ich frage mich, also würdest du mir zustimmen, dass das in den letzten 5 Jahren schlimmer geworden ist und das politische Klima rauer und wir aber nicht viel schlauer werden darin, wie wir dem entgegnen?
Zum Teil ja. Also da sind auch viele falsche Freunde in den politischen Diskussionen unterwegs. Ne? Die Bürgergelddiskussion, die kann man ja führen. Das ist ja völlig legitim, darüber eine Diskussion zu führen. Ist das das richtige System? Setzt das die richtigen Anreize? Eine ganz normale politische Diskussion. Geärgert habe ich mich als Sozialdemokrat, als jemand, der das mal mit vorangetrieben hat, dass da so ein Systemwechsel stattfindet, dass mir andauernd dann Leute begegnet sind, die behauptet haben, sie würden hier für die Interessen von niedrig verdienenden Menschen eintreten. So nach dem Motto, Arbeit lohnt sich doch jetzt wegen des Bürgergeldes gar nicht mehr. Was soll denn der Paketbote denken, der so wenig Geld für seine Arbeit bekommt, wenn er jetzt auf das Bürgergeld blickt? Wo ich mich dann immer gefragt habe, wo ist denn all die Jahre euer Interesse am Paketboten gewesen? Mhm. Als wir jahrelang ergebnislos über den Mindestlohn in Deutschland diskutiert haben und keiner so richtig vorangekommen ist dabei, den mal einzuführen. Also da sind gewisse Verlogenheiten manchmal in den Diskussionen drin und dann werden Gruppen gegeneinander gestellt. Am Ende wird für keine der beiden Seiten irgendwas besser gemacht, aber es ist so ein bisschen Brot und Spiele. Man lässt in der Arena zwei Gruppen gegeneinander antreten und oben auf der Tribüne amüsiert sich der Rest darüber, was da unten passiert. Nur das ist unsere Gesellschaft, die da gegeneinander in Stellung gebracht wird und polarisiert wird. Und das ist unangenehm, weil Menschen, die eigentlich auf derselben Seite der Bedürfnisse stehen, die keinen goldenen Löffel im Mund haben, plötzlich gegeneinander in einen Verteilungskampf gebracht werden, anstatt dass irgendjemand mal die Frage stellt und sagt, wäre nicht für alle genug vom Kuchen da, wenn wir zum Beispiel eine gerechtere Besteuerung hätten. Wäre ja eine Möglichkeit, die man daraus ableiten könnte.
Mhm. Okay, aber damit kommt ihr ja gerade auch nicht um die Ecke.
Na, ich könnte ganz viel darüber reden und sage ganz offen, es ist ein Dilemma, weil wir haben zwar die letzte Bundestagswahl gewonnen, aber das heißt eben, wir haben 25,7% geholt. Das ist gut, mhm. aber damit reißt man jetzt auch keine Bäume aus und vor allem muss man damit Koalitionen schließen. Auch nicht mit einer Partei, sondern mit zwei Parteien. Und das heißt, wir müssen Kompromisse finden, andauernd. Und das ist ja jetzt auch kein Staatsgeheimnis. Wir haben einen Koalitionspartner, der im Bereich von Verteilungsgerechtigkeit, Steuersystem, Abgaben und so weiter völlig andere Positionen hat als die SPD. Und im Prinzip hat man sich damals in den Koalitionsverhandlungen auf so eine Art We agree to disagree geeinigt. Deren Steuerkonzept kommt nicht. Unser Steuerkonzept kommt aber auch nicht, weil am Ende haben wir nur gemeinsam eine Mehrheit und die Konzepte waren viel zu weit auseinander, um einen guten Kompromiss hinzukriegen. Und da ist es jetzt für jemanden wie mich als Generalsekretär tatsächlich gar nicht so leicht, weil ich einerseits die Aufforderung kriege, also ich habe die Anforderung an mich selbst, meine Mitglieder fordern mich auf und die Wählerinnen und Wähler und sagen, mehr sozialdemokratisches Profil, geh raus und sag den Leuten, dass wir die Vermögenssteuer reaktivieren müssen. Und ich bin voll dabei, ich bin total dafür und kann das auch alles durchargumentieren. Ich weiß aber auch, wenn ich meine krachende Rede über die Vermögenssteuer gehalten habe und der Applaus verklungen ist, fragt irgendeiner, und wann kommt sie jetzt genau? Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht. In dieser Wahlperiode auf jeden Fall nicht mehr, weil wir gerade gar keine Mehrheit dafür haben, das durchzubringen. Und das ist ein Stresstest für unsere Demokratie. Die Leute wollen zu Recht Vision, die wollen, dass es vorangeht, die wollen sehen, was kommt da am Ende des Tunnels, ist da irgendwo ein Licht, irgendwas, worauf ich mich freuen kann. Aber es ist auch ganz viel Enttäuschung, weil alles viel langsamer geht, als man sich das wünschen würde.
Okay, von diesem Downer springe ich jetzt mal kurz in die Entweder-Oder-Fragen, die es ja bei Deutschland 3000 auch immer gibt. Ich habe nachher noch ein, zwei politische Themen im Petto, aber ich würde zuerst gerne wissen, was ist denn nervenaufreibender, in einer Talkshow zu Gast zu sein oder eine Talkshow nur zu gucken?
Zu gucken.
Ja?
Ja, total.
Warum?
Weil man nichts sagen kann.
Ah, na gut.
Und weil man den Leuten, die da sind und vielleicht noch nicht so viel Talkshow-Erfahrung haben, gerne immer Tipps geben würde, zu sagen, lass dir das nicht bieten, red da dazwischen, lass dich von ihm nicht verunsichern. Das hat man
okay, also
oft.
Wenn man neben Kevin Kühnert auf dem Sofa sitzt, kriegt man direkt so einen Off-Kommentar bei Maischberger und Lanz.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich schalte meistens ab,
ja,
weil ich okay. das wirklich körperlich kaum aushalte.
Austeilen oder einstecken?
Mittlerweile mehr einstecken.
An freien Tagen stehst du früh auf oder schläfst du aus?
Ich stehe eigentlich eher früh auf, weil der Körper das mittlerweile so macht.
Lieber Pärchenurlaub oder Urlaub mit Freunden?
Lieber Urlaub alleine.
Was machst du, wenn du ganz alleine Urlaub machst?
Wandern und einfach laufen. Endlos laufen. Keine Menschen treffen dabei. Ist einfach toll. Also
kannst du dir leisten, dein Handy in Flugmodus zu schalten?
Könnte ich, aber mache ich nicht, weil das nicht, ich weiß, dass es für viele Leute so die ultimative Vorstellung von Entspannung ist, für mich nicht. Ich gucke dann im Urlaub weniger drauf, morgens, abends und vielleicht einmal zwischendurch, aber ich muss das nicht ausmachen.
Essen gehen oder selber kochen?
Essen gehen.
Wenn du eine Spinne in der Wohnung findest, töten oder freilassen?
Andere Leute bitten, sie zu...
Das heißt, du betrittst dann das betreffende Zimmer einfach ein paar Tage nicht mehr.
Da bin ich wirklich Klischee. Also das ist, fällt mir dann sehr schwer. Aber dann die lebensschonende Variante. Ja, die darf dann gerne weiterleben.
Was ist leichter zu lernen? Programmieren oder Hackbrett spielen?
Ich hoffe, Hackbrett spielen.
Du willst beides lernen. Warum hoffst du Hackbrett spielen? Kommt das jetzt als erstes?
Weil ich es wirklich gerne könnte, weil ich das so einen tollen Klang finde. Das ist für mich immer verbunden. Vielleicht kennen das manche noch, diese Panoramabilder, die immer morgens bis 9 Uhr bei Dreisat oder beim...
Diese Webcams vom Skilift, meinst
genau, wo
du?
Einfach alle 30 Sekunden aus einem neuen Urlaubsgebiet Kamera anschaltet und im Hintergrund läuft so eine
manche komplett
alpine,
vernebelt.
Genau.
Bei manchen sah man, wie der Lift gerade anspringt.
Absolut. Ja. Und dann immer so eine Musik, wie sie auf irgendeiner Almhütte abends von jemandem in Tracht gespielt wird. Und häufig halt auf so einem Hackbrett. Das ist so eine Zither, die quasi horizontal liegt und wo man mit so einem Klöppel dann draufhaut. Und das war immer so ein Traum, das mal spielen zu können.
Und dich dann selber in so eine Skilift-Trance
ganz genau
zu versetzen.
Absolut. Autosuggestion quasi.
Und die Frage muss noch mal rein. Die hatten wir nämlich 2019 auch schon. Tinder oder Grindr?
Mittlerweile weder noch. Aber ich bin dir so dankbar dafür, weil ich bin so viel danach darauf angesprochen worden. Auf den Lifehack.
Ne? Ja. Weil, ja. Also das muss man vielleicht noch mal erzählen. Dass
an
damals,
die Jüngeren?
Es war einfach eine meiner Entweder-Oder-Fragen damals. Tinder oder Grindr?
Tinder.
Kannst du überhaupt noch tindern?
Das ist eine Frage, die ich mir ganz am Anfang gestellt habe. Und das hätte ich so absurd gefunden, mich derart in meiner persönlichen Lebensgestaltung einzuschränken. Man erlebt natürlich absurde Situationen jetzt einfach.
Zum Beispiel?
Naja, wenn einem irgendwie Leute dann schreiben, ohne Hallo oder irgend sowas. Ich finde es eine Frechheit, dass sie sich hier als Kevin Kühnert ausgeben.
Ja,
oder
siehst
so.
Du, aber das denken, hätte ich halt auch erwartet.
Wie beweise ich es denn jetzt eigentlich?
Was antwortest du dann?
Das ist ganz lustig. Man kann Tricks entwickeln, wie man Leuten das verifizieren kann danach. Das ist tatsächlich
aber das
möglich.
Interessiert mich jetzt. Was ist der Trick? Weil das betrifft mich ja im Zweifel auch.
Du musst etwas nehmen, wo nur du Zugriff drauf hast. In meinem Fall ist das mein Twitter-Account.
Ja.
Und der Code sozusagen, an dem man sich verifiziert, ist, hey, guck mal auf meinen Twitter-Account, ich hänge mal für die nächsten 5 Minuten einen Punkt an meinen Namen hinten dran, weil das kann ja nur ich machen, das hat ja kein anderer Zugriff da drauf. So, und dann guckt er sich das an und sieht, cool, Punkt da ist der echte.
Das heißt, wenn ich das nächste Mal gerade einen Punkt spotte auf deinem Twitter-Profil, bist du wieder am Flirten.
Ganz genau.
Das Witzige, was dann passiert ist, es war irgendwie Sommerloch und es wurde gefühlt von jedem deutschen Medium aufgegriffen. Alle haben getitelt, Kevin Kühnert verrät seine Tinder-Tricks und ich wusste selber nicht. Also ich dachte, ich habe ein politisches Interview geführt und das wurde dann rausgegriffen.
Manchmal kann man das vorher nicht absehen.
Ja, Throwback. Aber das heißt, du warst auf Tinder inzwischen erfolgreich und...
Genau, es gibt keinen Bedarf mehr.
Weil ich weiß auch noch, das hast du damals dann so eingeordnet, du hast gesagt, ich will mich nicht in meiner persönlichen Lebensführung einschränken. Ich will alles möglichst normal nutzen und machen können. Hat sich das irgendwie anders entwickelt? Gibt es heute Sachen, die du nicht mehr so einfach machen kannst oder versuchst du das immer noch?
Wäre jetzt schon Selbstbetrug, wenn ich sagen würde, ich kann und mache alles genauso weiter wie früher. Das stimmt nicht. Ich weiß, ich kann nicht sagen, wo wir und wie wir gerade, also wir sitzen hier 500 Meter Luftlinie vom Brandenburger Tor am Tag des EM-Eröffnungsspiels. Da hinten ist die Fanmeile. Mhm. Da könnte ich jetzt schwerlich hingehen, weil das funktioniert einfach nicht mehr, wenn du ein Gesicht hast, was 70% der Leute kennen. Das schränkt in diesem Fall dann einfach schon den Alltag ein Stück weit ein. Aber es gibt manche Bereiche, da denken, glaube ich, viele, das macht man doch eher nicht als Politiker oder so, wo ich einfach finde, nö, das mache ich aber schon, ja, und habe kein Problem damit, wenn mich dabei irgendjemand filmt, dass ich an einer Dönerbude stehe oder einen Currywurst esse oder so, also weiß nicht, was das für eine Vorstellung sein soll, dass unser einzig nur in irgendwelchen Edelrestaurants oder an vergleichbaren Orten bewegt.
Aber ist es nicht ein komisches Gefühl, dann nachträglich auf einmal dieses so ein Video von einem an der Dönerbude, von sich selber an der Dönerbude zu sehen und zu merken, shit, ich wurde die ganze Zeit beobachtet, während ich gegessen habe, vielleicht mit Freunden unterwegs war oder so.
Aber das ist mir bewusst, dass das passiert. Mhm. Viele Leute denken, dass das, was sie in Anwesenheit von Prominenten machen, nicht gemerkt wird. Mhm. Das meiste wird gemerkt, um das mal zu verraten an dieser Stelle. Also wir checken das schon alles und kennen auch alle Tricks mit den Jahren, wie Leute versuchen, unauffällig Fotos zu machen und halt nie unauffällig dabei sind, sondern sehr auffällig im Zug und ähnliches mehr. Mhm. Das gibt es und dessen sind wir uns oder bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Aber ich kann ja jetzt kein steriles Leben deswegen führen. Also was, das wäre ja absurd.
Eine Sache, die, glaube ich, den Kevin von vor 5 Jahren heute sehr überraschen würde, dass du weder noch rauchst, noch, glaube ich, Alkohol trinkst.
Das stimmt.
Du hast mir im Gespräch damals gesagt, nie wieder rauchen wäre eine extreme Herausforderung.
War es auch.
Wie hast du die gemeistert?
Ich habe es nicht geplant. Also ich habe kein Buch darüber gelesen, es gab kein Datum, was ich mir vorgenommen hatte und deswegen gab es vor allem eines nicht, die letzte Zigarette. Also faktisch gab es natürlich schon eine letzte Zigarette, aber ich wusste, als ich sie geraucht habe, nicht, dass es die letzte ist, sondern danach gab es Gründe, weshalb ich 2-3 Tage nicht geraucht habe. Und dann dachte ich, naja, wenn du jetzt schon 2-3 Tage hast, kannst du ja mal gucken, ob es weitergeht. Genau. Ja. War echt hart dann danach, aber ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg, dass so dieses Psycho-Ding, jetzt noch 3 Kippen, jetzt noch 2 Kippen, jetzt ist es die letzte, das ist halt weggefallen und hat mir geholfen. Jetzt sind es über 3 Jahre schon ohne Rauchen. Ich bin gerne Raucher gewesen, wirklich, also es wäre jetzt eine Lüge, was anderes zu behaupten. Aber dann habe ich jetzt ein paar gute Jahre als Raucher gehabt und nehme die letzte Ausfahrt.
Jetzt brauchst du ein neues Laster. Ja. Hast du irgendeine Ersatzhandlung oder sowas?
Nee, eigentlich nix. Klar, jetzt glaube ich, nach den wissenschaftlichen Kriterien ist mein Kaffeekonsum definitiv auch ein Suchtkonsum, auf jeden Fall. Aber sonst klassische Suchtmittel, nee, eigentlich nicht.
Als ich drüber nachgedacht habe, was ich noch alles verändert haben könnte, ist mir auch die Frage gekommen, wie viel verdienst du heute?
Das hat sich sehr verändert. Was man als Bundestagsabgeordneter bekommt, ist öffentlich einsehbar. Das sind ein bisschen über 10.000 Euro. Mhm. Und dadurch, dass ich daneben noch Generalsekretär bin, also 2 Fulltime-Jobs, ist es doppeltes Gehalt. Und das ist, also da schlucke ich auch bis heute drüber, jeden Monat, wenn das irgendwie aufs Konto kommt.
Das sind fast 20.000 Euro.
Das ist völlig absurd. Das ist völlig absurd. Und habe mich natürlich auch gefragt, zwingt dich ja keiner, das Geld zu nehmen? Also sage ich dazu jetzt nein, fand dann aber, also ich, da drin steckt ja eine Wertschätzung sozusagen gegenüber der Arbeit, auch der Tatsache, dass man wirklich jetzt eine Zeit lang einen Job macht, das kann ich schon so sagen, der einem quasi gar keine Freizeit lässt. Ne? Also das ist der Preis, den man bezahlt, ist einfach, dass in dieser Lebensphase so gut wie gar kein Privat- oder sonstiges Leben stattfindet. Das heißt, ich sehe dieses Geld bei mir, genauso wie bei vielen anderen, die hier in dem Betrieb arbeiten, eher als so eine materielle, als so ein Gegenwert für das, was man an Leben da auch ein bisschen preisgibt oder verstreichen lässt. Wir brauchen das nicht für unseren Lebensunterhalt, überhaupt nicht. Ich habe eine so hohe Sparquote, weil ich eigentlich an meinem Ausgabeverhalten überhaupt nichts verändert habe. Ich gebe Geld für Urlaub aus, das ist mir wichtig, weil so viel Urlaub ist nicht im Jahr und der soll auch wirklich gut und erholsam sein. Aber ansonsten, glaube ich, gebe ich exakt so aus, wie als wir uns vor 5 Jahren getroffen
damals
haben.
Damals hast du gesagt, es gab irgendwie eine Aufwandsentschädigung als JUSO-Vorsitzender und dann hattest du, glaube ich, noch eine geringfügige Beschäftigung bei einem Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.
Genau.
Und du hast gesagt, Zitat, das ist jetzt keine Lebensphase, in der man große Sprünge macht.
Das stimmt. Aber heute könnte ich die großen Sprünge machen, aber habe gar keine Zeit dafür, das zu tun. Ich kann mir jetzt teure Elektrogeräte für zu Hause kaufen, aber ich bin ja gar nicht zu Hause. Was soll ich damit machen? Ich koche nicht, also ich brauche irgendwie keinen Thermomix zu Hause und kein Unterhaltungsstudio und so. Also ich bin einfach vom Typ her so auf materiellen Besitz überhaupt nicht aus. Ich muss kein Auto, ich besitze kein Auto oder so, das interessiert mich einfach gar nicht. Also wenn, dann geht es darum, Zeit gut zu füllen, wenn sie mal irgendwo da ist. Also wofür ich immer Geld ausgeben würde, ist Erlebnisse. Also ich kaufe mir zum Beispiel jedes Jahr im Sommer oder verlängert sich automatisch bei meinem Fußballverein eine Dauerkarte.
Und das heißt, Stadion funktioniert auch im Gegensatz hier zur Fanmeile?
Ja, das funktioniert, weil es meistens ja die gleichen Leute sind. Also ich habe bei Arminia Bielefeld eine Dauerkarte, eine Stehplatz-Dauerkarte in der Kurve. Das heißt, und auf dieser Stehtribüne sind 5.000, 6.000 Leute insgesamt und ich stehe mit meinen Leuten zusammen an der immer gleichen Stelle. Das heißt, alle um uns herum haben auch eine Dauerkarte, sind da auch regelmäßig und wissen, dass ich da bin. Mhm. Das ist dann einmal aufregend, vielleicht auch zweimal. Und dann ist man irgendwann da genauso wie jeder andere. Und das ist ja das Tolle am Stadion letztlich auch, dass in der Fankurve sich halt keiner so dafür interessiert, was du sonst außerhalb machst, sondern man ist da als eine Gemeinschaft und steht im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Und das finde ich ziemlich gut.
Okay, dann springe ich mit dem Stichwort Sparquote oder generell Geldthemen zurück in die politischen Themen, weil Geld ja auch gerade ein großes Thema im Bundestag ist.
Da ist die Sparquote nicht so groß.
nee, im Gegenteil. Der Finanzminister muss den Haushalt machen, also die Budgetplanung fürs nächste Jahr. Und da fällt ein Begriff immer und immer wieder und ich würde den gerne mal aufgreifen, weil, glaube ich, viele, die uns zuhören, den auch immer hören und sich mal fragen, warum wird dafür so gestritten? Und das ist die Schuldenbremse. Mhm. Christian Lindner argumentiert in die Richtung: Man kann nur Geld ausgeben, das man auch hat. Und du und deine Partei, ihr sagt, da liegt er falsch. Warum?
Ja, liegt offensichtlich falsch, weil wir geben, wenn man das so nennen will, andauernd Geld aus, was wir nicht haben. Wir nennen das auf gut Deutsch Kredite. Kennt fast jeder aus dem privaten Bereich, kennt jedes mittelständische Unternehmen und kennt auch der Staat. Das heißt, für größere Aufgaben, die für die Zukunft wichtig sind, nehmen wir Geld auf, bei der Bank oder bei wem auch immer, und versprechen oder verabreden über einen Vertrag, es zurückzuzahlen. Aber wir brauchen es eben jetzt für eine große Anschaffung. Das machen Familien, wenn sie sich ein neues Auto kaufen, was gebraucht wird, damit die Eltern zur Arbeit fahren können, damit das Einkommen reinkommt. Natürlich nimmt man dafür einen Kredit auf, weil es total sinnvoll ist, weil sonst kommt das Einkommen nicht rein.
Und allerdings minimal anderer Umfang.
Das stimmt, aber auch andere Einnahmensituationen am Ende. Ne? Die Familie würde sich freuen, wenn sie die Steuereinnahmen von Christian Lindner zur Verfügung hätte. Der Mittelständler nimmt einen Kredit auf und sagt, ich kaufe eine neue Maschine, ich produziere Eis, jetzt mache ich eine zweite Eismaschine und dann habe ich doppelt so viel Eisproduktion, kann doppelt so viel Eis verkaufen, habe mehr Einnahmen und dann ist das auch voll okay, dass ich dafür einen Kredit aufgenommen habe. Und unser Argument ist, also wir haben eine Schuldenbremse in Deutschland, die leider, der Grundgedanke dahinter ist ein richtiger, nämlich zu sagen, wir brauchen ein Instrument, was die Politik daran hindert, für Blödsinn Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen, ohne dass unsere Gesellschaft dafür etwas bekommt, einen Gegenwert. Und ich bin auch dafür, und meine Partei ist dafür, dass es so eine Regel weiterhin gibt, die das verbietet, dass Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Nur dummerweise ist die aktuelle Schuldenbremse so, dass sie uns nicht nur verbietet, Geld zum Fenster rauszuwerfen, sondern sie verbietet uns auch, ab einem gewissen Punkt in Schienen zu investieren, ins Bildungssystem, in Digitalisierung, in Klimaschutz. Also lauter Sachen, von denen eigentlich alle überzeugt sind, dass, wenn wir nicht in sie investieren, es richtig teuer wird in den nächsten Jahren. Und da haben Christian Lindner und wir einfach einen komplett unterschiedlichen Schuldenbegriff. Wir verstehen Schulden anders. Für ihn sind Schulden, wenn der Staat einen Kredit aufnimmt. Für uns sind Schulden auch dann, wenn wir der nächsten Generation eine kaputte Infrastruktur übergeben. Was haben denn die Leute, die heute 10 Jahre alt sind und in 25 Jahren so alt wie ich jetzt, was haben die denn davon, wenn wir denen dann sagen, wir haben heldenhaft immer den Haushalt ausgeglichen gehalten, aber leider sind die Straßen voller Schlaglöcher. Jedes Land ist digitalisierter als Deutschland und den Klimaschutz, den haben wir auch verkackt am Ende. Das ist, glaube ich, nicht die Antwort.
Ja, der Finanzminister würde ja antworten so in etwa, ja, aber wie sollen die das alles abbezahlen, wenn wir ihnen diese finanziellen Schulden anhäufen?
Indem wir in Sachen investieren, die Wachstum und Wohlstand am Ende bringen. Also Investitionen müssen so sein, dass sie dazu beitragen, dass die Unternehmen in Deutschland sich ansiedeln, dass die gut tätig sein können, dass die gute Umsätze und Gewinne machen, weil das heißt am Ende die Steuereinnahmen steigen, dass die Beschäftigten gute Löhne in Deutschland haben, denn auch das heißt, sie können gut davon leben, sie brauchen keine Sozialleistung und sie zahlen gute Steuern am Ende an den Staat zurück. Also es muss sich refinanzieren. So würden wir das an anderer Stelle auch nennen. Und so muss es beim Staat eben auch der Fall sein. Das kann er natürlich nicht unbegrenzt machen. Also wenn ich jetzt sage, wir müssen mehr in Schienen investieren, ziemlicher No-Brainer, heißt es natürlich nicht, dass jetzt meine Forderung ist, dass wir 1 Billion ausgeben für Schienen. Irgendwann kommt auch der Punkt, da ist es nicht mehr verhältnismäßig. Da gibt man zu viel aus und es kommt nichts mehr rein. Aber wenn ich sehe, welche Verspätungsquoten wir bei der Bahn haben oder welche ländlichen Räume gar nicht mehr durch Bahnstrecken erschlossen sind, sodass wir da Probleme mit Wegzug von Menschen oder so haben, dann finde ich, dann kann man da 3 Volkswirtschaftlerinnen dran setzen, die einem relativ schnell ausrechnen werden und sagen werden, das ist nicht sinnvoll, das so zu lassen. Hier wäre es deutlich sinnvoller, jetzt einmal was zu investieren und in Zukunft sich ganz viele Folgekosten zu sparen. Ich mache Baupolitik, Wohnpolitik hier im Bundestag, da kann man es vielleicht am besten sehen. Natürlich können wir sagen, wir investieren nicht in sozialen Wohnungsbau. Dann sparen wir kurzfristig Geld, weil wir keine Förderung dafür ausgeben. Die Folge wird sein, dass immer mehr Menschen Wohngeld vom Staat brauchen, weil sie Wohnkosten haben, die so hoch sind, dass sie das von ihrem Einkommen nicht bezahlen können. Dann gehen sie zum Amt und sagen, lieber Staat, du musst mir mit Wohngeld helfen. Naja, Wohngeld wächst ja nicht am Baum, sondern das ist unser aller Steuergeld. Das ist also total dumm, nicht zu investieren.
Ich glaube, der eine oder die andere, die jetzt zuhören, werden sich fragen, okay, ja, wenn das solche No-Brainer-Themen sind, warum ist dann jetzt noch nicht genug Geld dafür da?
Tja.
Also wenn die so wichtig sind.
Jetzt muss man immer vorsichtig sein, wie man über den Koalitionspartner formuliert, weil ich respektiere deren Position. Aber es ist einfach, hier treffen wirklich Glaubenssätze zum Teil aufeinander. Ja, mir fällt leider kein schöneres Wort dafür ein, weil es ist wie Glauben zum Teil, der da stattfindet. Und da ist meine Partei in anderen Feldern vielleicht auch nicht frei von. Manchmal hat man so ein paar Leitsätze, die man einfach vorgibt, von denen man dann, auch wenn die Realität sich total weiterdreht, wo es einem einfach schwerfällt, sich davon zu verabschieden und zu sagen, das können wir so nicht mehr halten, die Position. Das passt nicht mehr zu der Wirklichkeit. Natürlich müsste jetzt mehr investiert werden. Und das ist auch kein Verrat an unseren Werten, die wir bisher vertreten haben, sondern das ist Vernunft im Angesicht dessen, was da ist. Und vielleicht müssen wir nicht so viel investieren, wie der Kühnert von der SPD fordert, aber ein bisschen mehr sollte es schon sein. Und es fällt uns schwer in den politischen Diskussionen, sich aufeinander zuzubewegen und auch die Gesichtswahrung zu schaffen, dass jemand, das ist ein großer Schritt in der Politik wie auch im privaten Leben, an irgendeiner Stelle zu sagen, ich korrigiere meine Position, ich verändere die, ich gestehe ein, dass ich vielleicht zu rigoros irgendwas gesehen habe. Das erfordert ganz viel Größe, sowas zu sagen. Und das ist hier noch nicht so eingeübt. Und jetzt in dem konkreten Beispiel trifft es die FDP. Ich könnte aber auch Beispiele nennen, wo es meine Partei betroffen hat, um da keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen.
Bei mir entsteht gerade schon der Eindruck, ich weiß, dass vor mir nicht mehr der Juso-Chef sitzt, der ganz andere Rhetorik verwendet hat zum Teil, sondern vor mir sitzt jetzt ein Generalsekretär und der hat eigentlich gerade diplomatisch, aber doch relativ eindeutig ausgedrückt, dass er auf die FDP, dass du eigentlich gerade richtig sauer bist und genervt und du hast sie indirekt als unvernünftig bezeichnet und jetzt frage ich mich, ihr müsst aber noch über ein Jahr miteinander arbeiten und dann ist die nächste Bundestagswahl, die du mit der SPD ja auch am liebsten wieder gewinnen willst. Wie laufen dann jetzt die nächsten Monate oder zählst du die gerade an, diese Regierung?
Nein, also dass das stimmungsmäßig nicht gut läuft in der Ampel und echt viele Leute auch nervt, sowohl Leute in der Ampel als auch Leute, die uns zugucken beim Arbeiten, das ist allgemein bekannt. Und ich habe mich auch davon verabschiedet, Teil eines großen Chores zu sein, der immer zuruft, das muss besser werden, der Umgang muss besser werden. Es wird nicht passieren. Ja, dafür ist es einfach zu unterschiedlich. Es wird weiter knirschen und Streit geben. So ist das Wahlergebnis gewesen 2021. Und das ist auch der Grund, weshalb ich nicht fordere, dass die Koalition aufgelöst wird, weil ich sitze ja jede Woche oder alle zwei in diesem Bundestag, ich sehe ja, wie die Mehrheiten sind. Ja, und wenn wir sagen, morgen Ampel ist vorbei, dann ist ja noch nicht beantwortet, mit welchen Mehrheiten wird dann gearbeitet. Ich kann durchzählen da drüben. Wenn wir uns einig sind, dass mit der AfD keiner zusammenarbeiten sollte, dann bleibt noch eine Jamaika-Mehrheit. Da kann ich jetzt nicht zuraten, also meine Partei gar nicht mit dabei, da fehlt ein für uns wichtiger Punkt. Und das andere ist eine große Koalition unter Führung der SPD. Die
da
wäre auch möglich.
Da
war ich noch nie Fan von. Und ich glaube auch, da erinnern sich jetzt manche falsch. Also ich treffe Leute, die sagen, oh Ampel, das ist so schlimm. Ich wünsche mir ja geradezu die große Koalition zurück. Mhm. Und da kann man wirklich nur sagen, das Langzeitgedächtnis sollte man gut trainieren, weil es hilft einem dabei, sich zu erinnern, dass es echt, also die GroKo hat nur Themen vor sich hergeschoben, hat gar nichts entschieden. Und das kann man der Ampel wirklich nicht vorwerfen. Es macht zwar nicht immer Spaß, ihr zuzugucken, aber sie ist eine Gesetzesmaschine. Also die Ampel hat eine enorme Masse an Entscheidungen getroffen, hat 2/3 ihrer Verabredungen auch umgesetzt. Man kann die im Einzelnen falsch finden, aber man kann der Ampel nicht vorwerfen, dass sie nicht zu Ergebnissen kommen würde. Jede Sitzungswoche werden hier Gesetze beschlossen.
Und trotzdem, also das klingt alles aber nicht gut, Kevin. Das klingt nicht nach, im Sinne von, auch nach dem, was wir eben besprochen haben über rechtspopulistische Erfolge, also wenn es darauf hinausläuft oder das, was du gesagt hast, dass Parteien splitteriger werden und solche Koalitionen aus mehreren bestehen, also dann würde ich doch sagen, da muss es eine Regierung geben, die wieder vorlebt, dass Streit und Kompromisse finden die Demokratie ausmacht und die große Stärke sind. Und stattdessen sitzt du hier und sagst, es ist echt nicht cool, ich habe aber auch keine anderen guten Optionen. Und übrigens, liebe Bürger, ihr müsst euch darauf einstellen, das bleibt jetzt so bis 2025 zur nächsten Bundestagswahl. Das macht ja auch als Bürgerin dann überhaupt keinen Spaß, dass ihr nicht mal mehr sagt, wir wollen euch aber zeigen, dass das trotzdem was Gutes bei rauskommt und wir machen hier einen konstruktiven Diskurs, sondern stattdessen...
Klar. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass man das nicht ruhiger, kompromissorientierter besser machen kann. Das ist vollkommen klar. Mir ist nur wichtig, Politik besteht nicht nur aus der Komponente, wie ästhetisch ist denn das, was ich da so sehe und höre, sondern in erster Linie bin ich mal in die Politik gegangen, weil ich in der Sache was verändern wollte. Und daher möchte ich nur alle darum bitten, nicht immer das Ende einer Koalition zu fordern, die im Auftritt scheiße ist, sondern auch zu gucken, sind sie denn auch in der Sache wirklich schlecht oder ist das nicht besser als der Ruf. Das ist nämlich, glaube ich, schon bei vielen Sachen in der Ampel der Fall. Gerade wenn man eben vergleicht, was sind denn die anderen Optionen, die so da liegen. Wir haben vorhin über die gesellschaftspolitischen Fragen gesprochen, aber auch als Sozialdemokrat. Und ich weiß, dass viele Leute im niedrigen Einkommensbereich im Moment gerade keine dolle Meinung von uns haben. Trotzdem ist mir wichtig, ganz aufrichtig zu sagen, es war uns ein besonderes Anliegen, gerade für diese Leute richtig viele Sachen auf den Weg zu bringen, dass der Mindestlohn erhöht worden ist auf 12 €, dass irgendwie die Sozialbeiträge für Leute im niedrigen Einkommensbereich gesenkt worden sind, dass das Wohngeld ausgeweitet wurde, der Kinderzuschlag, das Kindergeld erhöht. Das sind alles Sachen für Menschen, die nicht irgendwie faul sind, sondern die arbeiten gehen, aber echt es hart haben, über die Runden zu kommen. Und da bin ich stolz drauf, dass wir das gemacht haben. Als Generalsekretär stimmt es mich nachdenklich, dass trotz all dieser Sachen diese Leute sagen, ich fühle mich bei euch im Moment nicht heimisch. Und ich werde die auch nicht beschimpfen, dass sie zu doof sind, unsere Politik zu verstehen, sondern die Frage geht an uns selber. Wie konnte das passieren, dass wir so viel gemacht haben in dem Bereich, aber ein Gefühl vermittelt haben, was anscheinend das genaue Gegenteil davon ist. Das ist eine Frage an uns selbst. Aber es ist richtig, dass wir die Koalition gemacht haben. Und ich kann es anhand der Ergebnisse auch erklären, warum es einen Unterschied, in der Sache einen guten Unterschied gemacht hat.
Ich überlege gerade, ich muss jetzt laut nachdenken, weil ich dran denke, dass es früher immer hieß, Merkel muss weg. Und jetzt wird es quasi ersetzt
die Ampel
durch
Ampel.
Ich sehe aber auch noch mal vor mir, oder habe sie ja jetzt auch bei der Vorbereitung gesehen, deine Anti-GroKo-Reden, die ganze Kampagne, die du da sehr erfolgreich und stark damals schon hingesetzt hast, da musst du ja viel optimistischer, also ich sage jetzt mal Juso Kevin, musst ja viel optimistischer auf eine Regierung wie die heutige geguckt haben, als das, was du jetzt erlebst und mitgestaltest.
Na, mein Ziel war ja nicht eine Ampelkoalition, ne? Also das... Ich glaube, optimalen Varianten wären andere Farbkonstellationen gewesen, vielleicht auch nicht zu dritt am Ende, aber das ist ja das Tolle an der Demokratie. Und ich bin hardcore überzeugter, ja nicht nur Demokrat, sondern auch Vertreter der parlamentarischen Demokratie und das mit den Mehrheiten, die im Parlament sind, muss was gemacht werden. Man kann leidenschaftlich dafür kämpfen, dass die Mehrheiten beim nächsten Mal besser werden, aber für den Moment habe ich mit dem zu arbeiten, was da ist. Und da muss man einfach auch an linksliberale Kreise in der Gesellschaft immer wieder zurückspiegeln. Der Bundestag, wie er jetzt da ist, hat keine linken Mehrheiten. Also selbst wenn wir die FDP rausschmeißen und sagen, wir nehmen die verbliebenen 3,5 linken Abgeordneten, die da noch sind, und falls jemand findet, dass Sarah Wagenknecht eine linke Veranstaltung da gerade macht, von mir aus rechnen wir die auch noch mit rein, aber wir haben zusammen keine Mehrheit. Das heißt, egal wer regiert in diesem aktuellen Deutschen Bundestag, muss entweder mit der FDP oder mit der CDU/CSU irgendwas zusammen machen. Und das heißt, dass die sich auch wiederfinden in den Ergebnissen. Und das sind nun mal konservative bzw. marktliberale Parteien. Also werden sich Elemente von konservativer und marktliberaler Politik am Ende darin wiederfinden, weil die natürlich auch wissen, ohne sie haben wir keine Mehrheit. Wir können uns auf den Kopf stellen, wir können sie vor die Tür setzen und rauswerfen. Ja, das ist auch eine, das ist hier eine tägliche Toleranzübung, auch einfach zu lernen. Wir müssen mit Unterschiedlichkeit lernen, umzugehen. Und man darf auch mal wütend sein und die Tür hinter sich zuschlagen und denken, ihr könnt mich alle mal. Aber wir sind ja gewählt, um das irgendwie in Verantwortung auch 4 Jahre auszufüllen. Wir haben uns verdammt nochmal zusammenzureißen und das irgendwie hinzukriegen und nicht alle mit unseren Stimmungslagen die ganze Zeit zu behelligen.
Denkst du manchmal, wenn du die Tür hinter dir zugeschmissen hast und allein in so einem Kämmerlein bist, ob ihr als Ampel dann auch einen kleinen Beitrag oder vielleicht auch größeren Beitrag leistet zu dieser, was ich eben meinte, mit hat sich das hier alles verroht, was passiert gerade?
Ja, nicht unmittelbar, also wir fordern ja niemanden dazu auf, Kraftausdrücke zu verwenden, Menschen verächtlich zu machen oder so. Und ich bin auch dagegen, solche Phänomene als so eine Art Notwehr zu sehen und zu sagen, die Leute können ja gar nicht mehr anders. Man kann ja nur noch AfD wählen oder man kann nur noch seinen Hass ins Netz kippen. Doch, man kann ganz anders. Die Demokratie bietet uns unendlich viele Möglichkeiten, Nicht-Einverständnis zum Ausdruck zu bringen. Man kann demonstrieren, Protest wählen, eine Partei gründen, man kann 1000 Sachen machen. Aber ja, wir sind auch manchmal Teil eines Prozesses, in dem sich Menschen entfremden von unserem politischen System. Also nicht, dass die deswegen Antidemokraten werden, aber dass sie sagen, so wie ich das erlebe, das wirkt nicht funktional auf mich. Das wirkt nicht so, als würdet ihr das Bestmögliche gerade machen, um die Dinge ins Funktionieren zu bringen. Vielleicht ein Beispiel. Ich gucke manchmal sehr kritisch auf unsere Interviewkultur auch drauf. Es gibt so einen Teil des politischen Geschäfts, in dem werden monatelang über politische Ideen und Projekte quasi Ferndiskussionen geführt. Politiker A einer Partei sagt, die Kindergrundsicherung muss kommen. Dann kommt ein anderer und sagt, nein, wir brauchen sie nicht, sondern wir brauchen etwas anderes. Dann kommt der Dritte und sagt, wir haben ein Finanzierungsproblem. Und so findet, ist ja ein reales Beispiel, seit über 2 Jahren ein öffentliches politisches Gespräch von verantwortlichen Politikerinnen und Politikern statt über die Frage, was man mal gegen Kinder- und Jugendarmut tun müsste. Aber das Ergebnis nach 2,5 Jahren ist, wir haben zwischendurch das Kindergeld und den Kinderzuschlag erhöht, aber die Kindergrundsicherung ist nicht da. Aber es hat auch keiner die Kraft zu sagen, das war wohl nichts oder wir machen nochmal einen neuen Anlauf oder wir haben uns verrannt, es ist zu kompliziert, wir müssen das Projekt nochmal neu aufsetzen, sondern es geht immer weiter. Und dann treffe ich einfach Menschen, die sagen, wissen Sie, Herr Kühnert, es hängt mir zu den Ohren raus. Ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube auch nicht mehr, dass da was kommt, weil ihr redet jetzt schon so lange drüber, dann seid doch ehrlich zu uns. Dann sagt doch, es gibt irgendeinen Grund, dass es nicht funktioniert, aber macht uns doch nichts vor. Und ich glaube, da haben die manchmal, wenn wir ehrlich zu uns sind, schon auch ein Punkt.
Vor 5 Jahren habe ich unsere gemeinsame gute Stunde damals mit so einer Moderation beendet in die Richtung, ich bin gespannt, ob der im Laufe seiner Karriere seinen Themen treu bleiben kann. Und natürlich steckt da auch drin, den Idealen treu bleiben. Was war in den letzten Jahren ein Moment, der in der Hinsicht herausfordernd war?
Also es gibt immer wieder herausfordernde Situationen, weil wenn man Juso-Vorsitzender gewesen ist, hat man einfach viele Äußerungen getroffen, die gar nicht mal unbedingt in der Sache, aber einfach auch im Sound so ganz anders klingen als das, was man von einem SPD-Generalsekretär erwartet. Und was natürlich bei mir immer wieder versucht wird, ist auch alles okay, aber was immer wieder versucht wird, ist mich zu konfrontieren mit Aussagen aus meiner Juso-Vorsitzzeit, mit Interviews und bestimmten Inhalten, um mich quasi zu testen und zu fragen, sehen Sie das immer noch so? Wollen Sie sich jetzt davon distanzieren oder ähnliches? Und damit einen guten Umgang zu finden, passiert nicht von alleine, sondern da muss man sich schon seine Gedanken drüber machen. Ich habe das für mich so entschieden, dass ich sage, ich distanziere mich nicht von Interviews, wie jeder Mensch bleibe ich nicht jahrzehntelang auf allen meinen Positionen rundheraus stehen. Ich glaube auch nicht, dass das Ausdruck von besonderer Prinzipientreue ist, dass man sein Leben lang alles genauso sieht wie am Anfang. Natürlich ändere ich graduell auch manche Einschätzung. Aber meine Grundüberzeugungen sind die gleichen und vor allem ist meine Selbstachtung groß genug, um nicht mich selber, wie ich mich vor 2, 4 oder 6 Jahren geäußert habe, heute zu kritisieren oder zu bewerten oder zu psychologisieren oder ähnliches, sondern jede Aussage steht für sich. Und dafür treffe ich einfach auch genug Leute und da bin ich wirklich auch sehr dankbar für, die mir gespiegelt haben, dass das, was ich damals als JUSO-Vorsitzender gemacht habe, für ihre Politisierung wichtig gewesen ist. Die gesagt haben, ich habe Videos von dir gesehen, wo du dich geäußert hast, bin danach zu den JUSOs gegangen oder habe angefangen, mich mit politischen Inhalten zu beschäftigen und da bin ich stolz drauf. Und das bleibt und das nimmt mir auch keiner mehr. Und insofern ist das meine Perspektive darauf.
Das meinte ich jetzt auch gar nicht und ich habe jetzt auch nicht hier noch im Petto 5 Schlagzeilen, die ich dir vorlegen will, weil das habe ich auch gesehen, das ist so oft genug gemacht worden.
Ein Interview, das Kevin immer wieder vorgehalten wird, erschien 2019 in der Zeit. Die Bild machte damals daraus die Schlagzeile Kühnert will BMW enteignen. Er hatte gesagt, Großkonzerne sollten kollektiviert werden und der Besitz von Immobilien beschränkt. Dafür gab es damals mächtig Gegenwind, auch aus der SPD. Kevin hat diese Aussagen nie widerrufen, vertritt aber heute oft deutlich moderatere Standpunkte. Juso-Kevin wäre wahrscheinlich überrascht, dass er heute Waffenlieferungen nach Israel und in die Ukraine befürwortet oder dass er sich auf dem letzten Parteitag gegen einen Antrag für eine Vermögensabgabe ausgesprochen hat. Und zwar, weil man sich in der Regierung, Zitat, eben auf ein anderes Konzept geeinigt habe, das vor allem auf eine Reform der Erbschaftssteuer setzt. Ein weiteres Beispiel ist der Mindestlohn. Der Kanzler sprach vor ein paar Wochen davon, dass man den schrittweise auf 15 Euro erhöhen sollte. Kevin fing das direkt wieder ein. Er verwies auf die Mindestlohnkommission als prädestinierten Ort, um sowas festzulegen. Die Zeitung Taz schrieb daraufhin, jetzt hätte selbst der Kanzler Kevin links überholt.
Hat sich das Ziel verändert, mit dem du jeden Morgen aufstehst in 2024 im Vergleich zu 2019?
Nein. Kann ich aus voller Überzeugung sagen, nein. Die Sachzwänge, mit denen ich im Alltag konfrontiert bin, sind andere. Mein Geduldsfaden muss manchmal zwangsläufig ein anderer sein, als das damals gewesen ist. Aber die Zielstellung ist überhaupt keine andere geworden. Ich reflektiere einfach nur darüber, dass ich trete nicht als Privatperson auf. Und das Interview, was wir heute führen, wir haben es damals geführt, weil du mit dem JUSO-Vorsitzenden sprechen wolltest und wir führen es heute, weil du mit dem SPD-Generalsekretär, natürlich auch mit Interesse an den Menschen dahinter, aber ich bin deshalb in der Öffentlichkeit, weil ich diese Ämter hatte bzw. heute habe. Und ich erlaube mir einen gewissen Grad an persönlichem Profil, was ich einbringe in diesen Job, aber mir ist auch klar, ich darf hier auftreten, weil meine Partei mich dazu gewählt hat, dieses Amt zu haben. Und deswegen schulde ich meiner Partei, dass ich nicht zu weit abweiche von dem, was ihre Beschlüsse sind, worauf sie sich programmatisch festgelegt hat. Denn ich spreche hier für sie, für diese Partei. Und die Leute, die mir zugehört haben, sollen am Ende besser verstehen, wofür steht die SPD, was will die, wie denkt die. So, und das ist wichtiger als die in jedem Detail die Frage, wie jetzt gerade Kevin Kühnert über all diese Sachen denkt. Denn wenn Kevin Kühnert findet, dass seine Partei ihre Perspektive mal noch ein bisschen zuspitzen und verbessern könnte, dann hat er genug Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen und muss das nicht irgendwo öffentlich tun, sondern vielleicht auf dem nächsten Parteitag in der Vorstandssitzung oder beim nächsten Treffen mit Olaf Scholz.
Was hast du heute zu verlieren?
Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ich glaube, meine Wirksamkeit entsteht am meisten über die öffentliche Aufmerksamkeit, die ich habe. Ich habe kein Regierungsamt. Ich kann als Abgeordneter bin ich nicht herausgehoben wichtig, sondern einer von ganz vielen. Ich bringe hier keine Gesetzentwürfe oder ähnliches ein. Ich fahre nicht zum G7-Gipfel, aber ich habe viel mehr Aufmerksamkeit als andere Sitze. Viel in Talkshows und anderswo kann einen Einfluss darauf nehmen, worüber ein Teil der Gesellschaft spricht, welche Informationen ihm zur Verfügung stehen. Das ist meine Macht, würde ich sagen, die ich habe und die kann man in der Demokratie, Gott sei Dank, verlieren.
Erinnerst du dich noch, was du 2019 auf dieselbe Frage geantwortet hast?
Nee.
Nichts.
Ob das stimmte, ist allerdings auch zu hinterfragen.
Kevin, ich danke dir für diese gute Stunde.
Ich danke dir, Eva.
Das war eine gute Stunde mit Kevin Kühnert. Ich fand's richtig spannend, ihn 5 Jahre später wiederzutreffen. Als ich anschließend im Abgeordnetenhaus unten nochmal an dieser Sicherheitsschleuse vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, wir sind zwar fast gleich alt, aber wenn dieses Interview heute unser erstes gewesen wäre, wenn wir uns nicht schon gekannt hätten, womöglich hätten wir uns dann gesiezt, oder? Kevin trägt heute jedenfalls viel mehr Verantwortung als damals und das merkt man. Er drückt sich anders aus, er prescht öffentlich weniger mit eigenen Positionen nach vorne und hat ja gerade am Ende sogar deutlich erklärt, dass er inzwischen nicht mehr immer sagt, was er denkt. Vielleicht macht ihn ausgerechnet das jetzt zu einem richtigen Politiker. Aber Mann, das wäre doch irgendwie schade. Er hatte in diesem Gespräch auf fast alles Antworten und macht einem ja auch nichts vor, wenn es zum Beispiel um Kritik an der Ampel geht. Nur ist da eben auch nicht mehr viel Optimismus und erst recht nicht der rebellische Geist, den ihr in der Folge vor 5 Jahren hören konntet. Ich habe trotzdem noch den Eindruck, dass Kevin Kühnert als Politiker stark inhaltlich motiviert ist und frage mich deshalb, ob ihn dieser neue Alltag auch manchmal zerreißt. Mein Name ist Eva Schulz und ich habe ja nicht nur mehrere Monate Podcast-Pause gemacht, sondern hatte auch alle Social-Media-Apps gelöscht. Inzwischen habe ich Insta wieder runtergeladen und bin noch so ein bisschen überfordert damit, zurück auf dieser Plattform zu sein. Aber ich freue mich auch schon drauf, dass wir uns da jetzt wieder zu den Deutschland 3000 Folgen austauschen können. Also schreibt mir doch gerne mal, was euer Eindruck von Kevin heute ist oder welche anderen Politiker und Politikerinnen ihr hier gerne hören würdet. Und teilt diese Folge auch sehr gerne mit euren Freunden, Familien oder in euren Stories. Die Leute müssen ja erstmal mitbekommen, dass Deutschland 3000 jetzt wieder da ist. Und da hilft uns das wirklich sehr. Also, ab jetzt hören wir uns wieder jeden zweiten Mittwoch in eurer Podcast-App. In der nächsten Folge treffe ich die Autorin und Creatorin Tara-Louise Witwer. Von ihr will ich wissen, wie man Eigenschaften los wird, die man an sich selber nicht mag. Darin ist Tara nämlich offenbar ziemlich gut. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wieder hören. Zum Schluss noch der Hinweis auf einen Podcast von meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Tagesschau. In 11 km hat Viktoria Kuppmann Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD zu Gast. Die bringen jeweils die Story hinter der Meldung aus den Nachrichten mit. 11 km, den Tagesschau-Podcast, gibt es in der Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und jetzt tschüss, bis bald.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Ich habe mir immer gedacht, wenn ich das jetzt verkacke, dann ist es vorbei.
Die Geschichte eines Sonderlings, der es irgendwie geschafft hat, zu einem der größten deutschen Rapper zu werden. Willkommen im Leben, in der Karriere und in der Geschichte von Casper. Alles wird
perfekt! Und dann passiert das alles, wovon du jemals geträumt hast.
1 Live Ikonen. Casper. Auch in der ARD Audiothek und in der 1 Live App. Jetzt abonnieren.